Wege zur Innerlichkeit, das ist heute unser Thema. In einem ersten Teil dazu begrüßt sie Marion Kuhl. Papst Benedikt XVI. Sagte in einer Predigt, der innere Mensch muss stark werden. Ein Imperativ gerade an unsere Zeit, in der die Menschen inwendig so oft leer bleiben und deshalb nach Verheißungen und Betäubungen greifen müssen, durch die sie innerlich nur noch leerer werden. Die innere Leere, die Schwäche des inneren Menschen, gehört zu den großen Problemen unserer Zeit. Die Innerlichkeit muss stärker werden, die Wahrnehmungsfähigkeit des Herzens, die Fähigkeit, Welt und Menschen von innen her mit dem Herzen zu sehen und zu verstehen. Wir brauchen einen vom Herzen erleuchteten Verstand, um das Tun der Wahrheit in Liebe zu erlernen. Soweit Papst Benedikt. Um Wege zur Innerlichkeit aufzuzeigen, haben wir eine vierteilige Reihe hier bei Radio Horeb geplant und auch die Zuhörer von Radio Maria sind dabei. Der Passionistenpater Gregor Lenzen aus München ist bei uns zu Gast, um uns Wege zur Innerlichkeit aufzuzeigen. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses wichtige Thema.
Gerne.
Wenn manche Menschen vielleicht unseren Titel hören, Wege zur Innerlichkeit, dann werden sie vielleicht schon etwas skeptisch fragen. Heißt Innerlichkeit denn eine Art Weltflucht, ein Rückzug ins stille Kämmerchen, sprich eine Sendung vielleicht für introvertierte Eigenbrötler oder Mönche, aber nichts für Laien in der Welt?
Ja, diese Meinung herrscht manchmal vor, aber sie geht natürlich an der Wirklichkeit vorbei, denn Innerlichkeit ist etwas, was uns alle betrifft und anfordert und herausfordert. Im Grunde kann sich keiner vor dem Ruf zur Innerlichkeit drücken, denn es geht dabei um nichts weniger als um die eigentliche Entfaltung unserer christlichen Berufung.
Könnte man sagen, es geht auch darum, dass man praktisch erspürt, erfährt, was Gott von einem möchte und dass man das dann auch im Leben, in der Handlung umsetzt?
Ja, bei Innerlichkeit geht es um Selbsterfahrung, um Selbstwahrnehmung, um die Erkenntnis, dass es da einen tieferen Personkern gibt, der etwas zu tun hat mit meiner ureigensten menschlichen Berufung. Und dieses tiefste innere Selbst des Menschen ist niemand anderer als Gott selber, der Schöpfer des Menschen. Und deswegen muss ich auf dem Weg der Innerlichkeit zu mir kommen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, zu mir kommen, das heißt wirklich wach werden und die Wirklichkeit erkennen, die sich auf mein Verhältnis, auf meine Beziehung zu Gott bezieht. Und durch dieses Wahrnehmen meines innersten Selbst nehme ich Gott wahr und so erkenne ich, wozu ich überhaupt auf Erden bin und was Gott auch mit mir vorhat, was sein Wille für mein Leben ist.
Also Wege zur Innerlichkeit. Heute werden wir einmal auf biblische Fundamente schauen. Sie haben besonders den heiligen Paulus als Modell da im Blick. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Bitte schön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst versuche ich eine Art Hinführung zu dem Thema, womit wir uns jetzt in vier Schritten befassen wollen, zu dem Thema der Innerlichkeit. Was meint überhaupt dieser Begriff Innerlichkeit? Ich beziehe mich heute besonders auf den heiligen Apostel Paulus. Und Paulus ist es, der zwischen dem äußeren und dem inneren Menschen unterscheidet. Er sagt im 2. Korintherbrief, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Professor Satura schreibt in diesem Zusammenhang im Wörterbuch der Mystik Folgendes. Der innere Mensch bezeichnet den inneren Bereich der menschlichen Person. Auch Wesenskern, Wesensmitte, Personmitte oder Seelengrund genannt. Den äußeren Menschen kann man als die Berührungsfläche mit der Außenwelt umschreiben. Wir werden nur dann die Wege zur Innerlichkeit in unserem Leben beschreiten können, wenn wir auch verstehen, was es um diesen inneren Menschen ist. Im Unterschied zum äußeren Menschen. Das heißt, wir müssen ein klares Bild vom Menschen gewinnen. Hier stellt sich uns die Frage nach dem Menschenbild. Und natürlich geht es uns hier um das biblische und christliche Menschenbild näherhin betrachtet. Und da lesen wir im Buch Genesis: Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Die Gottebenbildlichkeit des Menschen zeichnet ihn aus, ist der tiefste Grund der Würde des Menschen. Und in dieser Gottebenbildlichkeit ist auch das innere geistliche Leben mit enthalten. Im Katechismus lesen wir: Die nach dem Bilde Gottes erschaffene menschliche Person ist zugleich körperliches und geistiges Wesen. Und als solches ist der Mensch allein in der Schöpfung dazu berufen, in Erkenntnis und Liebe am Leben Gottes teilzuhaben. Auf dieses Ziel hin ist er geschaffen worden. Augustinus sagt es ja einmal so unvergleichlich: Du, Herr, hast uns auf dich hin geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Diese heilsame Unruhe, die den Menschen im Inneren erfüllt und die ihn nach Sinn suchen lässt, manchmal auch an den falschen Stellen, die ist ihm von Gott eingepflanzt worden. In uns ruht also ein göttlicher Same, ein Same göttlichen Lebens, etwas vom Geist Gottes selber, der wiederum nach Vereinigung mit dem Ursprung, mit Gott strebt. Und dieser göttliche Same, dieser Teil göttlichen Geistes, der in uns liegt, macht auch unser inneres geist-seelisches Leben aus. In der Heiligen Schrift bedeutet der Ausdruck Seele eben das Innerste im Menschen, das, wodurch er am meisten nach dem Bilde Gottes gestaltet ist. Die Seele beinhaltet also sozusagen das Inbild Gottes im Menschen. Die Seele benennt auch das geistige Lebensprinzip im Menschen. Die Kirche lehrt, dass jede Geistseele unmittelbar von Gott geschaffen ist und dass sie unsterblich ist. Das heißt, sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leib, vom Körper trennt, und sie wird sich einmal bei der Auferstehung von Neuem mit dem Leib vereinigen. Der menschliche Leib, der Körper, wird also durch eine geistige Seele beseelt und so erst mit geistigem Leben erfüllt. Die menschliche Person ist von Gott dazu bestimmt, im Leib Christi zum Tempel des Geistes zu werden. In der Glaubenslehre sprechen wir hier von der Einwohnung des Heiligen Geistes. Der Glaubenssatz lautet: Die heiligmachende Gnade macht den Gerechten zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Und diese Einwohnung des Heiligen Geistes, die zunächst einmal anfanghaft in der Taufe geschieht, fällt mit der Einwohnung der drei göttlichen Personen zusammen. Die Heilige Schrift sagt, die Einwohnung auch vom Vater und vom Sohne aus. Und so sagt der Apostel Paulus mit Recht im 2. Korintherbrief: Wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes, also nicht nur des Heiligen Geistes, sondern des lebendigen Gottes, des dreifaltigen Gottes. Es gibt verschiedene Stellen in den Paulusbriefen, die auf diese geistige Präsenz im Menschen, auf die Gegenwart des Heiligen Geistes im Menschen hinweisen, so etwa im Römerbrief, wo es heißt: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und an einer anderen Stelle im Römerbrief: Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Oder im 1. Korintherbrief steht: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Und an einer weiteren Stelle im 1. Korintherbrief: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Die Seele also beseelt vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes. Man findet dann auch in der Schrift manchmal die Unterscheidung zwischen Seele und Geist. Und das ist wichtig, wenn wir ein klares Verständnis auch vom Weg zur Innerlichkeit gewinnen wollen, der ja genau in das Zentrum dieses Innenlebens des Menschen hineinführen will. Und da muss man ein klares Verständnis von der Struktur, oder man könnte auch sagen, von der Anatomie der Seele haben. Paulus sagt beispielsweise am Schluss des 1. Thessalonicher Briefes: Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Der Mensch besteht also aus Leib, Seele und Geist. Es ist zwar ein fester Glaubenssatz, dass der Mensch nur eine einzige Seele besitzt. Sie ist Prinzip des geistigen und zugleich des leiblichen Lebens des Menschen. Trotzdem, wie wir gesehen haben, gibt es auch die Unterscheidung von Seele und Geist an einzelnen Stellen der Heiligen Schrift. Paulus gebraucht diese Unterscheidung, um die im selben Seelenprinzip wurzelnden, niederen und höheren Seelenkräfte auszudrücken, wobei die höheren Seelenkräfte dem Geist entsprechen, oder um das natürliche und das übernatürliche Lebensprinzip zu bezeichnen. Im Hebräerbrief zum Beispiel heißt es: Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Also auch hier wieder diese Unterscheidung. Diese Sprechweise, die wir beim heiligen Paulus finden, finden wir dann auch bei den Kirchenvätern in den ersten Jahrhunderten nach Christus. So schreibt der Benediktiner Alois Mager in seinem Buch Mystik als Lehre und Leben von dieser Doppelnatur der menschlichen Seele. Er sagt, auf der einen Seite nämlich ist sie, also die Seele mit dem Leib, zu einer naturhaften Einheit verbunden. Auf der anderen Seite kann sie unabhängig vom Leib als reiner Geist bestehen. Er spricht vom Unterschied zwischen Psyche und Pneuma, wie es im Griechischen heißt, Anima und Spiritus, wie es im Lateinischen heißt, oder eben Seele und Geist. Oder vielleicht noch besser, Leibseele und Geistseele. Selbstverständlich, sagt Mager, ist die Seele wesenhaft nur eine, aber sie trägt nun einmal dieses Doppelangesicht. Diese Unterscheidung wird wichtig sein für unser Verständnis vom inneren Leben und für unseren Weg zur Innerlichkeit. Denn in der Leibseele, dort wo die Seele eben mit dem Leib verbunden ist, da finden wir die Tätigkeit der sogenannten Seelenkräfte, Gedächtnis, Verstand und Wille. Und da kann der Mensch auch beunruhigt werden, da kann er versucht werden, da kann er in inneren Aufruhr geraten und unterschiedliche Antriebe in sich verspüren. Das ist die eine Seite, sozusagen der niedere Bereich der Seele. Aber in diesen höheren oder höchsten Bereich der Seele, den wir dann mit Geist entsprechend unserer Sprechweise bezeichnen, da dringen diese Antriebskräfte nicht mehr vor, weil das sozusagen die Seelenspitze ist, dort, wo Gott im Menschen ist, wo er sich mit dem Menschen vereint und wo diese Vereinigung mit Gott und seinem heiligsten Willen auch immer erhalten bleiben kann, bei aller Verwirrung, die es unter Umständen in den niederen Bereichen der Leibseele geben kann. Diese Unterscheidung wird dann auch für unser Verständnis von Gebet, vom inneren Gebet und vom Wandel in der Gegenwart Gottes wichtig sein. Es ist eben die Geistseele, oder der obere oder höhere Teil der Seele, wie das die Mystiker ausdrücken, die das innere Zentrum des Menschen darstellt. Die Geistseele steht für den inneren Menschen, für das Innerste im Menschen. Und im Blick auf diese tiefen Schicht im Menschen sagt dann zum Beispiel Augustinus: Geh nicht hinaus, kehre bei dir ein. Im inneren Menschen wohnt die Wahrheit. Im anthropologischen Sinn stellt also der innere Mensch jenen Ort dar, in dem die sogenannte mystische Erfahrung lokalisiert ist. Das heißt, die Erfahrungserkenntnis des verborgenen Gottes, das Gnadenleben, die Erfahrung des Lebens im göttlichen Geist. Und Wege zur Innerlichkeit zu gehen, bedeutet letztlich nichts anderes als die Aufmerksamkeit auf diesen Ort im eigenen Inneren zu lenken. Zu diesem Ort, zu diesem Seelengrund oder Kern meiner Person vorzudringen. In der Regel auf dem Weg des Gebetes, der Verinnerlichung oder Sammlung. Bei der Innerlichkeit geht es letztlich darum, mit Hilfe und aus der Kraft des Heiligen Geistes, der ja schon in uns wohnt, der uns von Gott geschenkt worden ist, mit seiner Hilfe Gott in der Seele zu begegnen und mit diesem in der Seele verborgenen Gott eins zu werden. Es geht um einen Prozess der Vereinigung, der Verwandlung, der inneren Umgestaltung. Es geht bei der Verinnerlichung, bei der Innerlichkeit um Gott und die Seele. Johannes Baptist Lotz, der Jesuit, schreibt in dem praktischen Lexikon der Spiritualität Folgendes über diese Bewegung der Einkehr. Es geht um Einkehr in sich selbst, die sich in vielen Stufen wachsender Innerlichkeit ausprägt. In dem Maße, wie der Mensch sie durchläuft, wird er in seinem ureigenen Selbst heimisch. Zugleich werden dadurch die verborgenen Geheimnisse der Schöpfung und zu innerst das Urgeheimnis, das Gott selbst ist. Also hier haben wir wieder diese innere Verbindung zwischen der Einkehr in sich selbst, dem zu sich selbst kommen und damit zum eigentlichen Geheimnis von sich selbst zu finden, dass Gott selber ist. Und Lotz sagt dann, überall gewinnt die methodisch eingeübte Einkehr an Boden, die sich als Meditation vollendet. Das heißt, die verschiedenen Meditationsformen, die verschiedenen Formen des inneren Gebetes stellen die methodische Form der Einkehr in sich selber dar, beschreiben den Weg zu diesem innersten Zentrum. So sind wir schon auf die Ebene des inneren Gebetes gekommen. Innerlichkeit lebt von diesem sogenannten inneren Gebet im Unterschied zu den sogenannten zu dem sogenannten gesprochenen Gebet, zu den Gebetsformen, wo wir Worte benutzen und wo wir unseren Verstand und unseren Mund tätig sein lassen. Im inneren Gebet geht es dann eher um inneres Schweigen, um Sammlung, wo wir in fortschreitendem Maße auf Vorstellungsbilder und Worte verzichten, wo die Verstandes- oder Vernunfttätigkeit zurücktritt und wir uns immer mehr in Gott hineinlassen. Inneres Schweigen verbunden mit liebender Aufmerksamkeit zeichnet das innere Gebet aus. Zu diesem Ort, zu diesem zentralen Ort in unserem Inneren, wo wir ganz eins mit Gott sein können, wo wir die Verbindung mit Gott aufrechterhalten können, auch in den unbewussten Zuständen unseres Daseins, zu dieser Schicht in unserer Seele, sagt Papst Benedikt XVI. In seinem Jesusbuch Folgendes. Wir werden umso besser beten, je mehr in der Tiefe unserer Seele die Ausrichtung auf Gott da ist. Und diese unser ganzes Bewusstsein durchprägende Orientierung das stille Anwesensein Gottes auf dem Grund unseres Denkens, Sinnens und Seins nennen wir das immerwährende Gebet. Sie, also diese Orientierung, ist letztlich auch das, was wir mit Gottes Liebe meinen. Und dann spricht er von diesem eigentlichen Gebet, das stille innere Mitsein mit Gott. Ja, hier lenkt der Heilige Vater unseren Blick auf eine Schicht in unserer Seele, einen Höhenbereich gleichsam, der von seinem Wesen her Ausrichtung auf Gott ist, ganz Aufmerksamkeit auf Gott hin, der zugleich auch das stille Anwesensein Gottes beinhaltet und hier mit Gott dauerhaft verbunden zu sein durch eine Haltung der Hingabe an seinen Willen, durch ein stilles, durchgetragenes Ja gegenüber seinem Willen, das ist dann tatsächlich das immerwährende Gebet, das also eine Lebenshaltung, eine Gebetshaltung umschreibt, wo der Mensch einfach ausgerichtet bleibt auf seinen Gott, auf seinen Schöpfer und dadurch sein ganzes Leben zu einem Loblied auf Gott, zu einem Gebet wird. Ja, soweit einmal diese Hinführung, Einführung zu dem Begriff Innerlichkeit. Und im Folgenden wollen wir nun den heiligen Apostel Paulus als Führer zur Innerlichkeit, als Beispiel eines innerlichen Lebens betrachten. Er wird ja auch das Modell eines christlichen Mystikers genannt. Paulus also als das Modell des christlichen Mystikers. Betrachten wir die Mystik des heiligen Apostels Paulus, die vor allen Dingen in dem in Christus Sein gipfelt. Wir kennen ja alle seinen Ausspruch aus seiner Rede auf dem Areopag, den wir in der Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 28 lesen können, wo es heißt, denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Der evangelische Theologe Albert Schweitzer bezeichnet in seinem Werk die Mystik des Apostels Paulus als eine Mystik des Seins in Christus. Und dieselbe Feststellung wird in dem Buch Aszese und Mystik in der Väterzeit von Villiers und Rahner getroffen, wo es unter anderem heißt, in den Paulusbriefen finden wir die Lehre von der Eingliederung des Menschen in Christus. Der Christ lebt mit Christus. Er leidet, ist gekreuzigt, stirbt, ist begraben und auferstanden mit Christus. Er ist mit ihm verklärt, er herrscht mit ihm. Diese Einheit geht so weit, dass der Apostel auch das Wort wagen darf, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und diese Eingliederung in Christus wird durch die Taufe, bei der Taufe vollzogen. Der Christ soll sich bemühen, in seiner Seele das Innenleben Jesu selbst nachzugestalten. Er soll der Welt, dem Fleisch und dem alten Menschen absterben, um Christus im Geheimnis seines Todes nachzuahmen. Der heilige Paulus ist ein Mystiker, der die Lehre, die er predigte, auch in sich selbst hat Wirklichkeit werden lassen. Er hat an sich selbst dieses Sterben und zugleich das Auferstehen mit Christus erfahren. Er hat selber tiefe mystische Erfahrungen in seinem Leben machen dürfen. Wiederum Albert Schweitzer sagt in seinem schon zitierten Werk, der Fundamentalgedanke der paulinischen Mystik lautet: Ich bin in Christus. In ihm erlebe ich mich als ein Wesen, das dieser sinnlichen, sündigen und vergänglichen Welt enthoben ist und bereits der verklärten Welt angehört. In ihm bin ich der Auferstehung gewiss, in ihm bin ich Kind Gottes. Dieses in Christus Sein bringt dann nach Paulus das schon angesprochene Sterben und Auferstehen mit Christus mit sich oder führt in diese Bewegung hinein. Dieses Sein in Christus wird von Paulus als ein gestorben und auferstanden Sein vorgestellt, wobei es ihm um ein reales Miterleben des Sterbens und Auferstehens Christi ging. Und dieses gestorben und auferstanden Sein beginnt wiederum für uns Christen in der Taufe. So sagt Paulus im Römerbrief: Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Die Taufe, so gesehen, war praktisch unsere erste Bekehrung, die erste Abkehr von der Sünde, die uns in die Freiheit von der Sünde hineingeführt hat. Taufe hat bei Paulus auch den Aspekt der Erleuchtung. So schreibt er im Epheserbrief: Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichtes. Also aus der Finsternis der Sünde heraus sind wir durch die Taufe und durch die Mitteilung des Heiligen Geistes in der Taufe in das Licht Christi eingetreten und sollen nun als Kinder des Lichtes leben. Das ist ein Ruf, eine Herausforderung, eine Verantwortung, der wir uns immer wieder zu stellen haben, nicht wieder ins Dunkel zurückzufallen. Diese fundamentale Umkehr, die in der Taufe einmal stattgefunden hat, die muss sich nun im weiteren Leben entwickeln und entfalten, die Taufgelübde gleichsam immer wieder neu eingelöst werden. So stehen wir vor der Herausforderung des beständigen Sterbens und Auferstehens mit Christus als einem Weg inneren Wachstums. Es gilt immer wieder, in so vielen Kleinigkeiten im Grunde, im Alltag, in Begegnungen, in Aufgaben, auch im eigenen Fühlen, den alten Menschen sterben zu lassen, die Weise, wie der alte Mensch denkt und fühlt, wie er begehrt, sterben zu lassen, damit das Neue in Christus in uns zum Durchbruch kommen kann. Die neue Weise zu denken, zu fühlen, zu handeln. Das meint mit Christus der Sünde sterben und um in ihm zum neuen Leben der Freiheit aufzuerstehen. Alois Mager hat in seinem schon zitierten Werk über die Geistmitteilung in Taufe und Firmung geschrieben und über die Wirkung, die dadurch in uns ausgelöst wurde. Er schreibt, in Taufe und Firmung empfangen wir übernatürliches Leben, dessen unmittelbare Quelle der Heilige Geist ist. Es handelt sich hier um das geistseelische Gnadenleben. Und um nichts anderes geht es letzten Endes auch im innerlichen Leben, bei der Innerlichkeit, um dieses Eintauchen in das geistseelische Gnadenleben, das vom Heiligen Geist gewirkt wird. Dazu ist die Abkehr von außen und die Einkehr nach innen notwendig. Und jenes unmittelbare, erfahrungsmäßige Wahrnehmen des göttlichen Geistwirkens in der Seele wird Beschauung, Kontemplation genannt. Das Wirken des Heiligen Geistes in den Seelen ist Eingießen, Fördern und Vollenden der Liebe. Die Liebe ist die treibende Kraft in diesem Vereinigungsprozess mit Gott, der im Inneren, im Innersten der Seele, im Geist vonstatten gehen soll. Das mystische Leben deckt sich hier mit dem wahrnehmbaren göttlichen Geistesleben in der Seele. Die Beschauung ist ursächlich auch mit den Gaben des Heiligen Geistes verbunden. Ja, und so ist der in der Mystik erreichte Zustand eigentlich schon eine vorweggenommene Auferstehung, ein neues Leben, eine neue Schöpfung in Christus. So sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 8, ihr aber seid nicht vom Fleisch, sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist Leben aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und im 2. Korintherbrief heißt es, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn wir uns auf den Weg der Innerlichkeit begeben, liebe Hörerinnen und Hörer, dann sollten wir von derselben Sehnsucht geleitet sein, wie sie wiederum bei Paulus in seinen Briefen zum Ausdruck kommt, besonders gerade in jener Stelle aus dem Philipperbrief, wo es heißt, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Sein Tod soll mich prägen. So hoffe ich auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Es geht einfach hier um diese Sehnsucht nach Gott, nach der Gemeinschaft mit Gott, die dann zu einer Haltung des Sich-Ausstreckens nach Gott führt. Und das charakterisiert Paulus folgendermaßen: Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Das ist die wahre, gute Spannung im Leben eines Menschen, dieses Ausgespanntsein nach Gott. Und das führt uns zur Bewegung der Innerlichkeit, das lässt uns die Reise nach innen antreten. Dort, wo wir zu dieser Gemeinschaft, zu dieser Vereinigung mit Gott zu kommen hoffen. Und bei Paulus finden wir dann eben den klaren Aufruf zu einem Leben im Geist, damit wir immer mehr zu dieser Vereinigung mit Christus gelangen. Er unterscheidet zwischen dem Geistigen und dem Fleischlichen und ruft zu einem Leben im Geist auf. So im Galaterbrief beispielsweise, wo er sagt: Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann wollen wir dem Geist auch folgen. Und so vom Geist ergriffen sollen wir uns ausstrecken nach Gott und einen geistlichen Weg gehen. Hierzu gehört auch das Motiv des Auszugs, das wir ebenfalls bei Paulus finden, des Aufbruchs, des Exodus aus der Welt, des die alte Welt hinter sich lassens. Auch das muss am Weg, zu Beginn des Weges der Innerlichkeit stehen. Und die andere Haltung, die schon beschriebene Haltung des Sich-Ausstreckens nach einer verborgenen Wirklichkeit, die auf dem Grund meiner Seele in meinem innersten Personenkern anwesend ist und wohin ich strebe, um dort zu einer tiefen Vereinigung mit Gott zu gelangen. Hinter der sichtbaren Welt gibt es eben eine unsichtbare Wirklichkeit und in diese tauche ich ein auf dem Weg der Innerlichkeit durch Verinnerlichung und Sammlung. Paulus geht es darum, dass Christus im Menschen Gestalt annimmt. Der Christus in uns, auf ihn weist uns Paulus immer wieder hin. Im Brief an die Galater spricht er von seinen Kindern, für die ich von neuem Geburtswehen erleide, bis Christus, wie er schreibt, in euch Gestalt annimmt. Die Seele enthält also nach dieser Vision Gott, die Seele trägt das Antlitz Gottes. Man kann Gott in seiner Seele betrachten wie in einem Spiegel. Der Mensch ist, wie gesagt, ein Ebenbild Gottes. Gott ist das Urbild und in uns ist sein Abbild. So schreibt wiederum Paulus im 2. Korintherbrief: Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und werden so in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Um diese Erkenntnis des Christus in uns ging es Paulus und um das Vereinigtsein mit ihm. Im Epheserbrief schreibt er: Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen. Ja, diese verborgenen Wirklichkeiten werden auch nur im Heiligen Geist erkannt. Die Erkenntnis dieser geistigen Wirklichkeit erfolgt nach dem alten Prinzip der Erkenntnis durch Verwandtschaft, durch Ähnlichkeit. Und so sagt Paulus im 1. Korintherbrief: Denn uns hat es Gott enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet nämlich alles, auch die Tiefen Gottes. Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir das erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Durch die Geistmitteilung wird der Mensch also fähig, die Tiefen der Gottheit auch in seinem Inneren zu erforschen, Gott zu erkennen. Was der natürliche Mensch nicht zu fassen vermag, das tut Gott seinen Erwählten durch den Heiligen Geist kund.
Heute geht es bei Radio Horeb in der Sendereihe Spiritualität um Wege zur Innerlichkeit. Heute der erste Teil mit Pater Gregor Lenzen aus München. Wir beginnen mit einem Hörer oder einer Hörerin, wenn Sie sich kurz vorstellen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich bin Elisabeth Fruth. Wenn man zu Jesus eine persönliche Beziehung hat, dann ist es was ganz was Besonderes. Und ich habe vor 10 Jahren zu Christus finden dürfen und habe da eine wirklich gute Beziehung bekommen. Auch ich habe das erlebt, wie jetzt der Pater das so erzählt hat und alles. Und ich möchte nur raten, also an jeden raten, diese persönliche Beziehung zu Christus aufrechtzuerhalten. Man wird ein ganz anderer Mensch. Man wird umverwandelt zum Guten. So wie Christus uns das vorgeführt hat in seinem Leben, so wird man verwandelt. Und man hilft immer mehr und immer mehr und man wird glücklicher dabei. Man hat die Vollendung. Also ich merke das immer wieder, wie Christus mich täglich also irgendwie beglückt mit allem. Und ich fange mit Christus an und höre mit Christus den Tag auf. Und es ist so wunderbar, mit Jesus zu leben.
Danke.
Alles Gute Ihnen, Gottes Segen.
Danke für Ihr Zeugnis.
Danke.
Ja, lassen wir es so stehen oder möchten Sie noch etwas dazu sagen?
Ich denke, das ist einfach ein Zeugnis einer tiefen Verbindung mit Christus. Und tatsächlich geht es auf dem Weg der Innerlichkeit darum, zu einer immer tieferen Verbindung mit dem Herrn zu gelangen. Die treibende Kraft dabei ist die Liebe. Der Heilige Geist ist ja die Liebe und er treibt uns an, uns immer mehr mit dem Geliebten Christus zu vereinen. Auf diesem Weg der Innerlichkeit, der immer tieferen Erkenntnis der Gegenwart Gottes auf dem Grund der Seele, gelange ich zu einer tiefen, intimen Beziehung mit dem Herrn. Und das führt letztlich dazu, dass der Christus in mir immer stärker wird, dass der alte Mensch der Sünde langsam nachlässt, stirbt, verschwindet und Christus immer mehr mein Wesen, mein Denken, Fühlen und Tun durchdringt und ich so praktisch in meinem Menschsein Christus selber seine Liebe, seine Menschenfreundlichkeit, seine Gesinnungen widerspiegeln darf. Dass das Inbild, das durch meine Erschaffung als Ebenbild Gottes in mir liegt, gleichsam zum Strahlen kommt. Um diesen Prozess der Umwandlung und der Vereinigung geht es.
Wir haben einen weiteren Hörer aus der Schweiz, Herr Berisch, grüß Gott.
Grüß Gott, ich bedanke mich beim Pater Gregor Lenzen, dass er das so klar, ruhig und wirklich wegweisend bringt. Ich habe diese Wege zur Innerlichkeit über das La Salle-Haus in Bad Schönbrunn bei Zug in der Schweiz und vor allem auch bei Detlef Witt kennengelernt, der das Sonnenhaus in Beuron gegründet hat und dort dieses christliche Zen-Zentrum dann in der Nähe eingeführt hat. Und ich darf sagen, durch dieses stille Sitzen, wie es auch Pater Gregor Lenzen beschrieben hat, wo man eigentlich dann auch leer wird von seinen Vorstellungen, das ist schon der Schlüssel, wie er gesagt hat, zu diesem Geist Gottes, der ja eigentlich überall ist auf der Welt. Und ich habe das auch in Japan kennengelernt, im Zen-Kloster, wo wir mit 14 Leuten aus Europa dort waren, wo wir einfach dieses stille Sitzen, das dort schon seit 700 Jahren tägliche Tradition ist, im Gegensatz bei uns, wo es erst mit der Kontemplation jetzt kommt, ist also ganz ein tiefer Schlüssel. Und ich möchte jedem empfehlen, nicht irgendwie zu einem Guru zu gehen oder so, sondern wirklich in ein seriöses Haus, wie es zum Beispiel das La Salle-Haus ist in der Schweiz und auch im Kloster Beuron heute im Donautal vom Bruder Kafanke christliche Zen-Meditation durchgeführt wird.
Tja, das ist jetzt wahrscheinlich noch einmal ein Kapitel für sich, Pater Gregor, wenn Sie noch etwas dazu sagen möchten.
Ich möchte nur darauf hinweisen, also christliche Meditation, Innerlichkeit, Verinnerlichung, hat als Ziel immer die Vereinigung mit einem Du, mit dem großen Du Gottes, mit dem Christus in mir. Das Leerwerden ist zwar schon der Weg der Mystiker, dass ich von den Vorstellungsbildern und Worten und so wegkomme, von der äußeren Wüste, von der inneren, in die innere Wüste eintrete, vom äußeren Schweigen ins innere Schweigen, das ist schon der Weg. Aber ich falle nicht ins Leere und ich bleibe nicht im Leeren, sondern erst dadurch, dass dann all diese äußeren Ablenkungsbilder sozusagen wegfallen, geht mir Christus in seiner vollen Herrlichkeit auf. Und ich werde mit ihm eins. Das ist das Ziel. Und es ist doch eine etwas andere Richtung, eine doch ziemlich andere Richtung, als wir sie in den fernöstlichen Meditationsweisen kennen.
Ja, danke schön. Alles Gute Ihnen, Herr Berisch, in die Schweiz. Wir sind ans Ende der Zeit angekommen. Das ist natürlich auch ein heikles Thema, über das man noch lange sprechen könnte. Danke erst einmal soweit. Wir haben ja noch drei Teile über dieses Thema Wege zur Innerlichkeit. Für alle, die gerne diesen ersten Teil auch noch einmal ganz hören wollen, Sie können eine CD bestellen unter der 0700 75 25 75 20. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.hureb.org und nutzen unser Download- und Podcast-Angebot. Pater Gregor, dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Gerne. Es segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und alles Gute nach München.
Danke Ihnen.
Auf Wiederhören und dass Sie sich auf diesen Wege zur Innerlichkeit jetzt ganz neu begeben, zu Christus hin, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.